Praha auf Tschechisch, Prag auf Deutsch. In der tschechischen Hauptstadt waren lange Zeit zwei Sprachen zu hören. Wenn zwei Sprachen und zwei Kulturen neben und miteinander existieren, bleiben Reibungen jeder Art nicht aus. Unterschiedliche Sichtweisen auf das Leben und die Kunst trugen zu einem regen Gedankenaustausch zwischen Deutschen und Tschechen bei. Auf einer wissenschaftlichen Tagung im Prager Goethe-Institut wurde über die Wechselwirkungen zwischen tschechischer und deutschsprachiger Literatur diskutiert. Unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten wurde dieses Thema beleuchtet. Für uns dabei war Eva Schermutzki. Hören Sie nun mehr in unserem Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Bisher standen im Mittelpunkt der Forscher meist die deutschsprachigen oder tschechischsprachigen Schriftsteller selbst. Jetzt wird der Blick erweitert, wie Peter Becher, Mitveranstalter und Vertreter des Adalbert-Stifter-Vereins, erklärt.
Praha, Prag als Literaturstadt zweier Sprachen und vieler Mittler. Und im Zentrum werden dann tatsächlich die Mittler, also die Übersetzer, stehen. Wir wollen Personen wie zum Beispiel Pavel Eisner oder Milena Jesenska stärker berücksichtigen, weil man bislang immer nur über die Schriftsteller gesprochen hat und dabei die Übersetzer oft vergessen hat. Und gerade Übersetzer sind ja dort besonders wichtig, wo eben zwei Sprachen präsent sind. Und diese wissenschaftliche Tagung dient uns sozusagen als ein Blick auf den Hintergrund, vor dem diese Übersetzer agiert haben.
1900 bis 1945. In diesen Jahren wurde Prag vom Lauf der Zeit geradezu mitgerissen. Dieses aufregende, knappe halbe Jahrhundert haben Professoren und ihre Studenten, Germanisten, Bibliothekare und Historiker an drei Tagen im Goethe-Institut Revue passieren lassen. 1900 war Tschechien noch kein eigenständiger Staat, sondern Teil der sogenannten Donaumonarchie. Erst 1918 kam die Selbstständigkeit, es begann die Zeit der Ersten Republik. Gut 20 Jahre später besetzten die Nazis das Land und kurz darauf kamen die Wirren und Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs auf die Prager zu. Diese 45 Jahre waren turbulent und brachten die bestehende Ordnung in politischer oder kultureller Hinsicht ziemlich durcheinander.
Der Vortrag ging um die Visualisierung Prags auf deutschen und auf tschechischen Postkarten und nicht nur Visualisierung, sondern die Aufladung, die politische, symbolische, nationale Auflagung seit Ausgang des 19. Jahrhunderts.
Rudolf Jaworski ist Direktor am historischen Seminar an der Universität Kiel. Er betreut die Abteilung für osteuropäische Geschichte.
Ich bin Historiker und beschäftige mich hauptsächlich mit der Geschichte der böhmischen Länder und Polens.
Einer seiner Arbeitsschwerpunkte liegt auf den deutsch-tschechischen und den deutsch-polnischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. In Jaworskis Vortrag geht es um ganz spezielle deutsche und tschechische Ansichten. Wie unterschiedlich sehen Tschechen und Deutsche ein und dieselbe Stadt? Er untersucht anhand von Bildpostkarten, wie sich die jeweilige Nation mit Prag identifiziert. Er vergleicht und stellt geschichtliche Bezüge her.
Da habe ich eben Motive vorgestellt, deutsche wie tschechische, die immer vom Anspruch geprägt waren, Prag als rein deutsch oder als überwiegend tschechisch auszuweisen. Diese Perspektive verändert sich natürlich nach 1918. Da sind die meisten politisch aufgeladenen Postkarten eben tschechisch bzw. tschechoslowakisch und sind eher von einem staatstragenden Bewusstsein. Masaryk wird in allen möglichen Kombinationen mit der Stadtansicht visualisiert.
Während der letzten Jahrzehnte der Habsburger Monarchie wurde die Postkarte zu einem ersten Mittel der Massenkommunikation. Zeitgleich hatte der deutsch-tschechische Nationalitätenstreit in den böhmischen Ländern seinen Höhepunkt erreicht. Postkarten wurden ganz bewusst eingesetzt und bebildert, um nationale Botschaften zu verbreiten. Politische Figuren und Leitbilder wie Tomáš Garrigue Masaryk, der erste Präsident der Tschechoslowakei, aber auch mythische Figuren und Sagengestalten sind auf den Postkarten zu finden. Eine Postkarte kann also mehr über Zeit, Land und Leute aussagen, als man denkt.
Das Thema des Vortrags war Prager deutsche Literatur und zwar nicht als Literatur, sondern als Begriff. Was meint man mit der Wortfügung Prager deutsche Literatur oder Pražská německá literatura und zu welcher Zeit meint man wen, was und mit welchen Fragen dazu.
Georg Escher arbeitet als Lektor für Tschechisch an der Universität Basel. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts. Hier nimmt die Prager deutsche Literatur natürlich einen ganz besonderen Platz ein. Wie definiert man diesen sperrigen Begriff aber nun genau? Die wirklich hitzige Diskussion im Anschluss an Eschers Vortrag beweist, dass auch hier nach Jahrzehnten wissenschaftlicher Arbeit Klärungsbedarf besteht.
Was mich überrascht hat, war, dass die Diskussion nach dem Vortrag sehr kontrovers verlaufen ist. Ich habe gedacht, der Begriff weckt nach diesen langen und auch sehr wissenschaftlich geführten Debatten nicht mehr solche Emotionen. Da habe ich mich getäuscht. Das war für mich aber eigentlich eine sehr positive Erfahrung zu sehen, wie wichtig es ist, solche Grundsatzfragen zu stellen. Was meinen wir eigentlich überhaupt mit unseren Begriffen?
Mit dieser Einstellung war Georg Escher nicht allein. Einige anwesende Germanisten meinten, alles das, was auf Deutsch in Prag geschrieben wurde, sei Prager deutsche Literatur. Da bekamen sie heftige Gegenstimmen zu hören. Kafka und Rilke seien sich nur durch ihren Geburtsort ähnlich. Ihr Schreiben weise dagegen keine Ähnlichkeiten auf. Auf eine gewisse Art ist die Prager deutsche Literatur natürlich homogen. Aber andererseits gibt es viele Faktoren, die man zur genauen Differenzierung beachten muss. Am Beispiel des Schriftstellers Max Brod ist ziemlich einfach zu erkennen, woran sich die Geister der Literaturbewanderten scheiden. Brod war tschechoslowakischer Staatsbürger, als Nationalität gab er jüdisch an. Doch er sprach Deutsch und verfasste natürlich auch all seine Manuskripte auf Deutsch. Wie soll man diesen Autor nun einordnen? Es ist nicht einmal bekannt, wann genau der Begriff Prager deutsche Literatur zum ersten Mal genannt wurde. Georg Escher nach seinem Vortrag.
Sie hat mir bewusst gemacht, dass eine solche historische Analyse des Begriffs auch eine Bringschuld weckt oder eine Bringschuld erzeugt. Denn wenn man einen Begriff historisch sozusagen hinterfragt, analysiert, in seinen Kontext stellt, muss man auch Alternativen aufzeigen, welche Begriffe man dann anstelle des problematisierten Begriffs verwenden könnte.
Eine Literatursparte durch eine Stadt definieren zu wollen, hält Escher sowieso für problematisch. Eine Stadt ist ständig in Bewegung und verändert sich. Es wird neu gebaut und abgerissen. Menschen kommen, Menschen gehen. Ein feststehender Begriff sollte aber einen gleichbleibenden Bezugspunkt haben. Der Begriff Prager deutsche Literatur hat sich nach Eschers Meinung in der Literaturwissenschaft schon lange verselbstständigt und ist als nachträgliche Konstruktion nur noch schwer endgültig zu definieren.
Thema meiner Promotion insgesamt ist die NS-Kulturpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren, 39 bis 45. Ja, im Rahmen meiner Promotionsarbeit versuche ich halt einmal die NS-Maßnahmen herauszuarbeiten, aber auch die konkrete Umsetzung, wie die tschechischen Behörden, die tschechischen Institutionen, die tschechischen Kulturvereine und natürlich auch die tschechischen Künstler reagiert haben. Und gestern habe ich halt über einen ganz kleinen Ausschnitt gesprochen, über Literaturwettbewerbe und Literaturpreise. Wenn man da so einen Querschnitt macht, dann denke ich, kann man auch sehr viele Sachen beleuchten, die bisher noch nicht so aufgearbeitet wurden.
Volker Mohn ist einer der jüngsten Teilnehmer an dieser wissenschaftlichen Konferenz. Er steht erst am Anfang seiner Forschungsarbeit. Die Kulturpolitik der Nationalsozialisten war eine Politik der Beschränkung und des Zurechtbiegens. In der Kulturabteilung wurden Bücher und Texte aller Art beurteilt. Entweder sie passten in die deutsch-ideologischen Vorstellungen oder sie wurden einfach verboten. Wer sich anpasste, wurde aber gerne von der Besatzungsmacht unterstützt.
Es wurde bisher sehr viel gearbeitet über Leute im Widerstand, die auch sehr wichtig sind sicherlich, und es wurde gearbeitet vor allem über Leute, die wirklich aktiv politisch kollaboriert haben. Aber was mich besonders interessiert, ist eben alles, was dazwischen ist und was man nicht genau zuordnen kann. Und was für eine Taktik haben sich die Künstler überlegt, um einerseits ihre Karriere vielleicht zu retten, um die nationale tschechische Kultur auch zu schützen?
Der wichtigste Literaturpreis für deutsche Literatur war in dieser Zeit der Adalbert-Stifter-Preis. Die Jury setzte sich aus verschiedenen hohen Militärs des Besatzungsregimes zusammen. Aber auch für tschechische Literatur wurden Preise verliehen. Formal bestand in der ersten Phase der Besatzungszeit noch Kulturautonomie. Die Kulturschaffenden durften ganz offiziell ihre Nationalkultur pflegen. Aber mit der Zeit wurden immer mehr Schriften zensiert, Verlage übernommen und vor allem die Papierzufuhr beschränkt. Ab 1942 wurde der Nationale Kulturpreis für Literatur vom Ministerium für Volksaufklärung verliehen und somit auch nur noch angepasste Autoren ausgezeichnet. Die Nationalsozialisten agierten also auch im tschechischen Kulturwesen mit Zuckerbrot und Peitsche. Wer sich ihrem Willen fügte, wurde gefördert und hatte nichts zu befürchten. Wer als Schriftsteller eigenständig sein wollte und seine Meinung frei äußerte, begab sich in große Gefahr.
Eva Schamutzke hat diese Woche das Geschichtskapitel für Sie gestaltet.